What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. In vielen Agenturen sind es nicht die großen Strategien, sondern die kleinen Dinge, die den Unterschied machen oder machen können. Ein anderes Briefing, eine ungewöhnliche Perspektive, eine neue Rolle. Marta Jepper ist nach Stationen in UK, den USA und Deutschland, zuletzt C3, Geschäftsführerin und Beratungschefin bei Adam & Eve Berlin und ganz frisch seit Januar zudem Chief Disruption Officer bei TBWA Germany. Geilster Titel ever, da muss sie uns gleich mal erzählen, was dahinter steckt. Marta fordert ein Umdenken, weniger Verwaltung, mehr Haltung, weniger Silos, mehr Dialog, weniger Hierarchie, mehr Investitionen in die nächste Generation. Warum sie an die Kraft kleiner Veränderungen glaubt, ich glaube, dazu gab es sogar mal ein Buch, und was das mit richtig guter Beratung, Leadership und Vertrauen zu tun hat, darüber spreche ich heute mit ihr. Herzlich willkommen, liebe Marta. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Podcast-Folge.
Und ich mich erst.
Unbedingt.
Intro. Ich hoffe, ich werde dem Ganzen gerecht.
Ja, klar. Hallo, natürlich. Absolut. Ich habe lange daran geschraubt, um zu gucken, ob es deinen Themen gerecht wird.
Meine Mutter blieb fein.
Ja, das ist gut. Hallo, liebe Mama von Marta. Wir ziehen das jetzt durch. Marta, du sagst, nicht alles muss immer groß gedacht sein. Oft reichen die kleinen Veränderungen im Alltag. Und du hast ja auch so gesagt, als wir mal das erste Mal sprachen, eigentlich müssen wir so Agenturalltag im Kleinen neu denken. Und in den Diskussionen sind immer die ganz großen Weichenstellungen und die riesigen Transformationsfelder im Gespräch. Und du sagst, die echte Wirkung, die auch schnell Dinge verändern kann, die erzielen wir im Kleinen. Erzähl mal so ein bisschen, warum dich das Thema treibt und was dir da auch für so Aspekte in den Kopf kommen.
Ja, ich glaube, so im Laufe der Karriere denkt man so, okay, what's my thing? Und diese große Tat und alle warten auf irgendwie big heroic actions und ich glaube einfach nicht dran. Ich glaube einfach, die größte Veränderung passiert im Alltag, im Kleinen. Und wir wissen auch, dass viele Ideen und Impulse schon sterben, bevor sie das Licht der Welt erblicken. Weil wir einfach auch ganz oft alles zerdenken. Und bei großen Kampagnen verstehe ich das, aber wir zerdenken wirklich sehr, sehr viel. Und das hindert uns, wirklich so Progress zu machen. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Work in Progress. Und zu sagen so, okay, bevor wir jetzt erstmal die 30.000 Gründe benennen, warum irgendwas nicht funktionieren sollte, warum probieren wir es nicht einfach mal aus? Wir checken, wir probieren es einen Monat, wenn es klappt, mega. Wenn es nicht klappt, dann probieren wir einfach mal was anderes. Und das ist eigentlich so die Mentalität, die ich für mich entdeckt habe oder jetzt irgendwie auch entwickelt habe. Und ja, das versuche ich Tag ein, Tag aus zu leben.
Und sag mal, ich habe ja eben schon mal so kurz angerissen, dass du auch einige Jahre in UK, in den USA warst, bevor du dann zurück nach Deutschland gegangen bist. Wo hast du so diese, ich fand das eine schöne Beschreibung, ne? Also diese keine heroischen, riesigen Schritte, sondern die Taktik der kleinen Veränderungen, der Nadelstiche. Wo würdest du sagen, welche Station hat dich am meisten geprägt mit Blick so auf das Mindset?
Ich glaube, das ist irgendwo auch in mir drin. Ich bin irgendwo ein Macher und will immer machen und will immer lernen und Sachen ändern und denke einfach immer, es geht doch noch besser. Also das fängt bei kleinen Dingen an, wo ich sage, okay, Meetings kann man anders gestalten, wir können anders kommunizieren, wir können die Präsentation anders bauen. Irgendwie findet man dann irgendwie ein Gadget. Kann ich das irgendwie funktionieren? Also ich mag es zu bauen, aber ich hatte auch ganz tolle Mentoren und Chefs, die mich einfach auch haben machen lassen. Und die haben ganz oft selbst gesagt, Marta, ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird oder nicht, aber mach doch einfach. Und das fing eigentlich, also ich war auch in den Niederlanden dort an, dass sie mich einfach haben machen lassen. Ich habe dann einfach gemacht und dachte so, ja, okay, dann machen wir einfach mal. Aber das ist auch schon eine englische Mentalität. Und ich weiß nicht, wo das kam, aber auf einmal war es da und man hat gemacht und geknetet.
Und sag mal, was sind so die kleinen Dinge, die dir jetzt auch rückblickend in den Kopf kommen oder mit denen du dich jetzt auch gerade beschäftigst, wo wir es mal anfassbar machen können, was wir sozusagen schon im ganz Kleinen verändern können?
Wie ich eben gerade schon gesagt habe, das sind eigentlich meistens banale Dinge. Wie wir machen einen Chat auf mit allen, statt über Kanäle oder E-Mails zu kommunizieren. Wir benutzen jetzt KI, um eine Idee vorzustellen, einfach mal schnell aus der Hüfte geschossen. Also es muss auch nicht alles perfekt sein. Es hat auch sehr, sehr viel mit Werten zu tun. Also ich bin großer Fan von Transparenz und das nicht nur bei Zahlen, sondern auch zum Beispiel Vulnerability zu zeigen. Es ist okay, emotional zu sein. Es ist okay, alles, also nicht alles zu wissen. Es ist okay, ins kalte Wasser zu springen und nicht schwimmen zu können. Und ja, es ist auch okay, irgendwie Fehler zu gestehen, auch als Führungskraft. Und ich hoffe, dass die Tage, wo man sagt, der Chef weiß alles besser, dass sie hoffentlich vorbei sind. Ja, und man einfach auch mehr Forgiveness zeigt. Und ich glaube, das hat sehr viel mit Haltung zu tun. Vielleicht ein konkreteres Beispiel. Wir haben zum Beispiel mit dem Girls Club angefangen bei uns in der Agentur, weil wir gemerkt haben, dass sich Frauen in unserem Unternehmen nicht so gesehen fühlen wie vielleicht die männlichen Kollegen. Und das haben wir auch nicht tot gedacht. Da haben wir gesagt, okay, wir stellen jetzt einfach mit allen weiblichen Kolleginnen ein Meeting ein. Und das ist auch nichts gegen die männlichen Kollegen, aber man braucht auch einen Safe Space, wo man einfach offen reden kann. Und wir besprechen jetzt einfach Dinge. Wir holen uns externe Inspiration rein und mal gucken, wie lange wir das brauchen. Und ja, es läuft jetzt auf jeden Fall besser. Und ich merke, dass nur ein monatliches Meeting auf jeden Fall schon viel beigetragen hat, um die Agentur, um auch das Selbstwertgefühl und die Confidence vor allem der weiblichen Kolleginnen zu stärken und sie nach vorne zu bringen.
Und was ist so deine Erfahrung? Wie gehen die Mitarbeitenden damit um? Weil ich sag mal so, ständige Veränderungen, das muss man mögen. Das ist auch ein bisschen Typfrage. Du hast es ja vorhin auch gesagt, ich bin halt so ein Typ. Ich mag das. Ausprobieren, verändern, wieder ad acta legen, wenn was nicht geklappt hat. Und meine Erfahrung ist auch, wenn man Dinge startet und sagt, wir machen das jetzt mal, und selbst wenn man ankündigt, wir probieren das mal aus und man stellt dann fest, nach einem Monat oder zwei, wir brauchen es nicht so, das hat nicht geklappt, wir machen es jetzt anders, dann wird das ja mit der deutschen Mentalität häufig als Scheitern gesehen. Und so ganz frei machen kann man sich dann davon dann nicht, also in der Sorge, dass es hoffentlich in der Organisation nicht wieder so ankäme, als wenn man jetzt was versucht hat und es ist gescheitert und dann traut sich wieder keiner, was Neues zu starten. Also wie schafft man auch letztlich eine Kultur in den Agenturen und im Unternehmen, dass es völlig in Ordnung ist, Sachen auszuprobieren, sie dann aber auch, also den richtigen Zeitpunkt erwischt, sie auch wieder zu beenden, weil dann nichts ist schlimmer, als einen toten Gaul durchs Dorf zu schleifen.
Nee, aber man weiß auch, wenn der Gau irgendwie tot ist.
Es wissen alle, es riecht auch schon, aber ja.
Man muss dann einfach nur den Mut haben, dann einfach sich einzugestehen, hey, das hat nicht geklappt. Und ich glaube, da schaffen viele den Absprung nicht. Aber ich glaube, zurück zu deiner Eingangsfrage, man muss das normalisieren. Man muss dieses Ausprobieren einfach in die Kultur mit reinbringen. Das heißt, man muss die Angst nehmen. Also es ist ganz oft, wenn ich in Agenturen reinkomme, dass Leute Angst haben, was falsch zu machen. Und die Angst muss man einfach nehmen und sagen, hey, es ist völlig okay, wir alle machen Fehler. Und wir probieren es aus und manchmal machen wir es einfach, ohne große Ansage. Und dann wird einfach ein Chat aufgemacht oder da wird eine Spotify-Playlist kreiert oder was auch immer, aber wir machen es, fühlt sich gut an, alle sagen, ja, warum nicht? Und dann läuft das und man merkt es. Aber ich glaube, man darf das nicht so groß ansagen, weil dann ist auch die Erwartungshaltung einfach auch eine andere. Und wenn man es einfach nur so ein bisschen macht und einbaut und gar nicht irgendwie Großes announced, dann schießen auch weniger Leute gegen.
Haben denn viele, also du bist ja jetzt, und das finde ich ganz interessant, diese zusätzliche Rolle seit Januar, Chief Disruption Officer bei TBWA Germany. Was genau ist die Rollenbeschreibung, die dir damals dann schmackhaft gemacht wurde, wo du gesagt hast, alles klar, da schlage ich ein. Also wie kann man sich das Aufgabenfeld eines Chief Disruption Officers vorstellen?
Das ist eine gute Frage, das gilt es noch zu definieren. Letztendlich wollen wir diese Experimentierfreudigkeit in die Agentur reinbringen. Wir wollen spielen, wir wollen Dinge anders machen, wir wollen neue Felder erkunden. Und man kann natürlich irgendwie eine separate Agentur dafür bauen und sagen, hey, wir machen jetzt Performance, Culture, Entertainment, Influencer. Aber dann ist das wieder ein Silo. Und ich glaube ganz fest daran, dass die Innovation aus dem Unternehmen kommen muss und dass die Disziplinen, die neuen Disziplinen, die jetzt jeden Tag irgendwie aufploppen, dass das aus der Agentur kommen muss. Und das kann nicht stiefmütterlich behandelt werden. Das muss wirklich ein fester Bestandteil der Agentur werden. Wir merken, und wir können auch gleich nochmal zum Lack of Innovation generell kommen. Aber ich glaube ganz fest, dass wir ein Team brauchen, das in der Agentur sitzt und dann bei Kunden schaut, okay, wie können wir die Dinge anders machen? Wie können wir vielleicht neue Territorien ausprobieren? Wie können wir inhaltlich, also intern anders arbeiten? Und das Team soll ich jetzt leiten, um zu gucken, okay, wie können wir die Dinge anders machen? Intern, bei Kunden, aber auch mit Partnern und anderen Gewerken und anderen Agenturen. Und ich glaube, da müssen wir uns generell als Branche ein bisschen mehr öffnen. Mhm.
Und sag mal, gibt es das Team schon oder wird sich das aus den unterschiedlichen Agenturen dann zusammen recruiten? Oder was schwebt dir vor? Also vielleicht auch ein bisschen mit Background, Kompetenzen. Welche Perspektiven vereinst du da?
Ja, ich habe die Rolle erst seit 3 Wochen, deswegen brauche ich...
Ja, gut, hast du recht. Ich bin halt ein ungeduldiger Mensch und neugierig. Das ist eine schwierige Mischung.
Was machen wir da? Komm rum.
Ja, genau. Ich melde mich fürs Team.
Ja, super. Okay, dann haben wir ja schon mal einen. Das ist doch toll, dann brauchen wir noch ein paar andere. Nein, aber Scherz beiseite. Es wird ein Core-Team geben und wir haben tolle Talente, deswegen müssen wir da nicht außerhalb schauen. Es wird ein Core-Team geben, wo unsere Aufgabe sein wird, die Disruption nach vorne zu bringen. Aber ich glaube auch an das Netzwerk, einerseits natürlich auch das TBWA-Netzwerk, aber auch das Netzwerk, was wir alle haben. Es gibt so viele unterschiedliche Disziplinen, es gibt so viele Agenturen, es gibt so viele Dinge, die uns interessieren, sei es Mode, Architektur, Design. Und damit spielen wir auch noch zu wenig. Deswegen hoffe ich, dass wir freie Kreative, andere Agenturen, andere Disziplinen, andere Spezialisten mit reinnehmen können, wann wir sie auch brauchen. Und wenn wir sagen, okay, das fühlt sich so ein bisschen nach Person XY an, lass uns die doch mal reinholen und gucken, ob wir da gemeinsam irgendwie ein Projekt starten können.
Mhm. Macht das Sinn? Aber es ist ja auch eine wichtige Kompetenz, ne? Weil ich weiß nicht, ob es noch immer so ist, aber die Positionierung von TBWA war ja mal The Disruption Company. Mhm. Also vor dem Hintergrund umso wichtiger auch zu sagen, wir machen es sozusagen zum Kulturprinzip.
Ja, ich glaube auch, also total. Ich glaube aber auch, die Branche generell braucht auch wieder ein bisschen neue Inspiration. Und weil momentan ist alles so ein bisschen langweilig geworden. Und ja, das gilt es zu ändern.
Mhm. Und sag mal, du bist ja vom Background her Beraterin, ne? Und es wird ja auch häufig über, ich sag mal, das Beratungsgewerk als solches diskutiert. Ich glaube, ich hatte mal eine Folge, in der es darum ging zu sagen, naja, das war das Statement, Beratung ist eigentlich die verlorene Säule der Agenturen. Das war mal im positivsten Sinne auch so der Motor mit maximaler Kundennähe, mit, ich sag mal, Spinne im Netz-Modus und so weiter. Jetzt hast du ja viele, viele Stationen auch in deiner Beratungsrolle hinter dir. Vielleicht auch mit Blick auf Deutschland oder auf die jetzige Situation, was denkst du, braucht es wieder stärker in dem Bereich? Muss ja noch nicht mal disruptiv sein, kann ja einfach zurück zum ursprünglichsten Kern der Beratungsidee sein.
Ja, das ist ein Wunderpunkt. Ich liebe die Beratung und ich werde immer Beraterin sein und ich glaube, ohne uns funktioniert der ganze Bums auch nicht. Ich hatte das Glück, meine prägenden Jahre in England verbringen zu dürfen. Und da hatte die Beratung eigentlich auch immer die Hosen an. Also ohne uns ging da nichts. Wir haben den Kunden geführt, wir haben die Kreation geführt, wir haben die Strategen geführt, wir haben mitgepitcht, wir waren irgendwie der Strippenzieher und ja, meine Meinung war gefragt. Und das war schon ein Schock, als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, dass ich irgendwie auf einmal nicht mehr so viel zu sagen hatte. Und ich habe mich auch oft in Meetings unerwünscht gefühlt oder nicht gesehen gefühlt. Und das war schon ein Schock. Und damit musste ich erstmal klarkommen. Also ich finde es schade, dass die Beratung anders gesehen wird hier. Aber ich kann auch verstehen oder ich weiß mittlerweile, warum es dazu gekommen ist. Weil das ist auch so ein bisschen Teufelskreis. Weil einerseits sagt man, die Beratung macht nichts. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Ne? Die schieben Informationen von links nach rechts. Und was macht die eigentlich? Und das ist sehr, sehr demotivierend für die Beratung. Also ich kann es aus meiner Perspektive sagen und ich bin wirklich ein Glas halb voll, ich gebe nicht auf. Aber das ist demotivierend, wenn deine Meinung nicht gefragt wird, du irgendwie nicht a seat at a table hast, obwohl du am Tisch sitzt. Dann hat man ja auch irgendwo gar nicht die Ambition, alles zu geben. Und dann ist das so ein Teufelskreis. Man wird nicht gesehen, man kann sich, also es fällt einem schwer, sich zu motivieren, weil einerseits hat man einen Kunden, andererseits auch das Team. Und dann wird einem gesagt, okay, was macht die Beratung hier? Und da aus diesem Kreis rauszukommen, ich glaube, das müssen wir tun, weil ich glaube weiterhin, dass ohne Beratung das ganze Konstrukt nicht laufen kann.
Macht das Sinn? Ja, total, absolut. Ich glaube, das ist ja auch das Dilemma und das ist das Henne-Ei-Prinzip. Ne? Also ja. Muss ich erst anfangen, die Rolle wieder stärker auszufüllen oder müssen die anderen anfangen, mich in diese Rolle wieder stärker reinzubringen und mich zu fordern? Ist, glaube ich, auch die Frage, wie man sich dem nähert. Aber mit Blick auf die vielleicht auch jüngeren Menschen, die zuhören und sich dem Beratungsgewerk zugehörig fühlen, auch so als Frage, was würdest du sagen, was macht auch einen exzellenten Berater oder eine Beraterin aus? Also was ist so das Soft-Skill, Hard-Skill Toolset, wo du sagst, ja, das, wenn ich es mir backen könnte, genauso.
Also erstmal kommt in die Beratung. Das ist ein ganz, ganz toller Beruf, weil man wirklich von Anfang bis zum Ende mit dabei ist und sehr, sehr viele unterschiedliche Disziplinen und Menschen kennenlernen kann. Ich glaube, die Basics der Beratung ist wirklich erstmal strukturiertes, sauberes Arbeiten. Also man darf da nicht sloppy sein. Man muss auch antizipieren können, wo muss ich welches Meeting einstellen, wer braucht aus welchem Team was, kann ich irgendwie Meetings schon, es sind wirklich so banale Sachen, aber das ist wichtig. Man muss eine Routine irgendwie etablieren. Man ist ein Dirigent irgendwie des ganzen Teams als Berater. Ich glaube, was der Beratung viel fehlt, ist, einen eigenen Point of View zu haben, eine eigene Meinung teilen zu dürfen. Man muss auch als Berater nicht nur Projektmanagement machen, sondern auch die Strategie verstehen und die Kreation verstehen. Und ich glaube, das gilt für alle Disziplinen, dass man die anderen Disziplinen verstehen muss, um wirklich gut zu sein. Also ich glaube auch als Stratege, die besten Strategen sind auch gute Berater und haben Verständnis von Kreation. Die besten Kreativen.
Oder gute Texter, ne, die einfach brillante Sprungbretter schreiben, wo manche sagen, okay, danke, wir haben es schon. Das gibt es ja auch.
Total, total. Und ich glaube, das ist einfach so dieses Denken, Interesse zu haben, die anderen Disziplinen zu verstehen. Ich glaube, so wird man generell gut. Ich glaube, dem Kunden zuzuhören, ne, den Kunden als Businesspartner zu sehen, das Business des Kundens als sein eigenes Business zu sehen. Ich glaube, das ist unser Job. Und ich frage mich auch ganz oft, und das habe ich von Anfang an schon gemacht, okay, wenn das jetzt, also das Kampagnenbudget oder das Budget generell, wenn das mein Geld wäre, wie würde ich es ausgeben? Wenn ich der Kunde wäre, was würde ich jetzt machen? Und ich glaube einfach, wenn man die zwei Fragen beantworten kann und dafür brennen kann, dann ist man ein guter Berater.
Ich glaube letztendlich. Hast du das Gefühl, das ist ein Stück weit auch die Abkehr der Retainer, die uns weniger committed gemacht hat, weil wir nur noch so projekthalber immer wieder mit hinzugezogen werden und dann ist vielleicht wieder eine Weile Ruhe, weil gerade keine Kampagne geplant wird und früher war das so ein selbstverständlicher Steady Flow und man war als Teamkunde XY und auch hab das den ganzen lieben langen Tag gemacht.
Ich glaube, das ist so, ist man reaktiv, ist man proaktiv. Mhm. Wenn man einen Retainer hat, dann kann man sich ja zurücklehnen und warten, wann kommt denn das nächste Projekt. Mhm. Und ich glaube, da ist auch schon ein Problem. Mhm. Weil wenn das mein Budget wäre, wenn ich der Kunde wäre, dann muss ich ja gucken, wie geht's weiter. Weil wir bauen ja auch die Karrieren unserer Kunden und der Marken. Und ich bin.
Das ist auch eine schöne Perspektive übrigens. Ich habe das auch mal gehört, dass die besten Berater die sind, die immer auch die Karriere des, also einerseits natürlich das Unternehmen und die Marke, aber eben auch den Menschen selbst, mit dem man zusammenarbeitet, im Blick haben und eben auch gucken wollen, wie können wir ihm oder ihr jetzt auch helfen, den nächsten Schritt zu gehen und sich über einen starken Impact auch intern zu beweisen. Das ist ja auch ein gemeinsamer Erfolg, den man dann hat.
Ja, und das macht total Spaß, mitzudenken und gestalten zu können. Ne? Und ich glaube, dieses Proaktive, und da hatte ich auch das Glück, dass ich in vielen kleinen Unternehmen gearbeitet habe, wo es eigentlich gar nicht zum Retailer kam. Das heißt, nach dem Spiel war vor dem Spiel und während des Projektes musste man schon ans nächste Projekt denken und gucken, wie baue ich jetzt eine Kundenbeziehung auf. Und ich glaube, egal ob wir jetzt einen Retainer haben oder Projektgeschäft, diese Mentalität muss immer da sein, weil sonst hat man verloren. Also und so stellt man ja eigentlich auch die Kundenbeziehung aufs Spiel. Und das will ja keiner. Und ich glaube, als Berater dieses Proaktive, wir haben ja auch einmal schon über diese ganze Hunter-Mentalität gesprochen, was sich mehr auf ein Business bezieht. Ich glaube, das müssen wir uns beibehalten und so müssen wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten und zu gucken, okay, was machen wir jetzt als nächstes? Und uns wirklich als ein Team sehen und nicht denken, der Kunde und wir. Wenn wir auch immer mit Kunden arbeiten, wir sind dann ein Team und ihre Probleme sind meine Probleme. Und dann ist es mir auch irgendwo egal, und das darf ich vielleicht nicht sagen, ob ich dafür bezahlt werde oder nicht. Weil letztendlich der Erfolg unserer Kunden und unserer Partner, das ist auch unser Erfolg.
Ich habe auch das Gefühl, wenn man, ich weiß, und da ist natürlich jetzt sofort Finance guckt da drauf, wenn man einen Kunde ruft an, schildert ein Problem und man sagt, ja, finde ich total interessant, weißt du was, du kriegst jetzt morgen erstmal ein KVA von mir und dann fange ich an, drüber nachzudenken, dann hätte ich auch das Gefühl als Kunde, oh, es wäre eigentlich viel cooler, wir wären jetzt kurz spontan in ein gemeinsames Sparring, eine Diskussion gegangen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, so, oh ja, genau, das könnte sein, dann fällt es ja auch sehr viel leichter dazu, ein Angebot zu erstellen und zu sagen, komm klar. Und dann gibt es auch eine große Bereitschaft für das gemeinsame Nachdenken im Nachhinein zu bezahlen. Aber ich verstehe natürlich, wir sind jahrelang irgendwie aus so einem Over-Delivering-Gedanken immer sozusagen schon in die Vollen gegangen. Und nachher, und das ist ja jetzt in Zeiten wie diesen auch klar, dann wird das Budget immer schmaler. Also ich glaube, die Balance ist auch gar nicht so einfach für die Beratung. Ne? Wann gehst du schon wie weit?
Ich glaube, die Dinge kann man mit dem Kunden besprechen, weil letztendlich man ist ein Team und der Kunde will ja auch, dass man als Agentur erfolgreich ist. Also das ist ein Win-Win. Und deswegen finde ich es auch, also keiner will eine Idee haben und dann kommt erstmal ein KVA und by the way, das wird richtig teuer.
Das ist menschlich. Ja, total. Ja, das
deswegen
stimmt.
Also okay, wir fangen jetzt erstmal an. Vielleicht sagt man Finance nicht alles. Das habe ich nicht gesagt, aber und dann gucken wir.
Aber Martha, weißt du, ich habe schon festgestellt, es fällt den Leuten schwerer, über Geld zu sprechen. Ich weiß nicht, ob das früher leichter war, aber diese Budgetdiskussionen in der Beratung, das wird, wenn möglich, irgendwie umschifft.
Ja, es ist immer unangenehm, über Geld zu sprechen. Auch wenn man sein Gehalt verhandelt. Es ist immer unangenehm. Oder wenn man Freunden sagen muss, dass sie einem noch Geld schulden. Das ist immer unangenehm, über Geld zu sprechen. Aber wir müssen es tun, weil letztendlich schafft es Transparenz. Und je schneller man es macht, desto weniger ist es ein Problem. Na, weil dann haben wir gleich eine Basis und dann weiß man ja auch, wie groß man eine Idee denken kann oder auch nicht. Wenn ich sage, hey, wir brauchen jetzt XYZ als Budget und der Kunde sagt, nee, Martha, das sehe ich ganz anders, dann weiß man ja auch gar nicht, dann wird man gleich in die richtige Richtung geschickt. Deswegen, ich bin Freund, und das wurde mir Gott sei Dank auch früh beigebracht, wenn es Konflikte gibt oder irgendwie Diskussionsthemen, am besten gleich ansprechen, weil je länger man wartet, desto unangenehmer
wird es. Ja, es wird auf jeden Fall nicht besser, da bin ich total bei dir. Aber sag mal zurück zu diesem proaktiven Mindset. Ist es was man lernen kann oder ist es eine Typfrage?
Beides. Natürlich ist es eine Typfrage, manche Leute mögen es, manche nicht. Aber man kann es erlernen, weil es letztendlich auch Disziplin ist. Wenn man sagt, ich hatte auch ganz am Anfang, das hat mir mein damaliger Boss selbst beigebracht, wenn man einen Call geht und dem Kunden 2-3 Fragen stellt und ihn besser kennenlernt. Und also okay, wo sind denn deine Probleme? Wo kann ich dir helfen? Dann kommt ja meistens Information bei einem wieder zurück an und dann muss man gucken, was mache ich draus. Und ich glaube, wenn man sich das Ziel nimmt, proaktiv Ideen mitzubringen und Fragen zu stellen oder Impulse oder Sachen zu teilen, die man auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer gesehen hat. Hey, das könnte interessant für euch sein. Das kann man alles lernen. man muss es nur wollen und man muss es sich als Teil der Hausaufgabe oder Teil des, ja, des Alltags irgendwie da die Zeit nehmen und das als To-Do und ja, als Feedback mitnehmen.
Das heißt, wenn du jetzt auch, also denken wir nochmal an die Baby-Steps, die man machen kann in der Organisation, und du würdest jetzt sagen, ja, ich möchte irgendwie diese Beratungsmentalität wieder stärker in die Agentur oder dann auch an der Stelle in das Netzwerk einbringen. Wie könnte man das machen? Ist das jetzt, weiß ich nicht, ganz banal gesprochen, Teil der Entwicklungsgespräche? Führt ihr Bonusregelungen ein? Ist es einfach so, dass du dir vornimmst, ich coache jetzt die Leute, die vielleicht eh schon eine Hunter-Mentalität haben und Freude an der Proaktivität und dem konkreten Mitbringen von Impulsen sind? Wie geht man das an? Weil ich glaube, wir würden jetzt alle sagen, was Martha sagt. Also wir finden wir gut, mögen wir, wollen wir alle. Aber wie kommen wir da hin?
Ich bin ja ein Fan der kleinen Veränderungen. Mhm. Und ich glaube, es sind viele Dinge, die du eben gerade auch angesprochen hast. Einmal müssen wir, ich glaube, ich muss mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, hey, das geht auch anders. Ich muss aber die ganzen Teams mitnehmen und sagen, die Beratung ist jetzt am Tisch und die darf auch eine Meinung haben. Mhm. Ich muss den Raum schaffen in Meetings. Das ist etwas, was ich als Führungskraft machen kann. Ich fördere aber auch vor allem die jüngeren Talente in Gespräche und sagen, hey, wie würdest du es machen? Findest du es selber gut? Also das sind einfach auch Fragen stellen. Mhm. Und was sollen wir als nächstes machen für den Kunden? Das sind einfach nur Gespräche und das muss jetzt nicht gleich sagen, hey, wir müssen jetzt proaktiv an den Kunden ran und Projekte angehen, sondern das sind ja Gespräche, die man führen muss. Aber ich glaube, man muss erstmal die Erwartungshaltung anpassen, was Beratung sein kann. Man muss in die Ausbildung investieren. Also das ist wirklich die Beratung fördern und diese Gespräche führen und mit Beispiel vorangehen. Man muss auch regelmäßig Feedback geben, weil sonst, wenn ich nicht sehe, was gut, also what good looks like, wie soll ich denn so handeln? Deswegen, es ist nicht Micromanaging, weil Micromanaging wäre ja auch nicht gut, aber Feedback geben und sagen, hey, nächste Präsentation mach's ein bisschen anders. Und hier, da letztes Mal hat doch der Kunde XYZ gesagt, wollen wir das nicht nochmal irgendwie angehen als Thema? Also das ist wirklich eine Feedback-Kultur auch aufbauen. Und als Führung auch hinterher sein, weil es ist schön gut, wenn ich eine Ansage mache oder irgendwie was sage, hey, gehen die Beratung jetzt anders an. Aber das ist wirklich jeden Tag aufs Neue, das zu leben, das zu fördern und in die Ausbildung zu investieren und da zu sein für die Leute und sie auch wirklich unterstützen, wo sie Hilfe brauchen, wo sie Rückfragen haben. Das ist viel Arbeit, aber das gibt einem auch viel. Also es macht unheimlich Spaß.
Glaubst du eigentlich, ich meine, du warst ja eine Zeit im Ausland in unterschiedlichen Stationen, dass das früher in der Beratung besser und anders war, dass sich das einfach über die Jahre verändert hat? Weil wie du vorhin geschildert hast, Kreation und Strategie sehen im Zweifel jetzt auch mal hart gesprochen Beratung gar nicht als ein Sparringspartner am Tisch mit einer klaren Einschätzung, obwohl es ja der oder diejenige ist, die den ganzen Tag Kontakt mit dem Kunden hat und die Ansprechpartner gut versteht und kennt.
Oh, das ist eine schwierige Frage. Im Ausland ist die Beratung immer noch stärker. Mhm. Also da läuft alles, was ich dir erzählt habe. Mhm. Das ist dort immer noch der Fall. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel in einer Digitalagentur ist oder in kleineren Unternehmen als in einem großen Netzwerk. Und ich glaube, dadurch, dass die Kreation immer und Strategie immer im Zentrum war und immer nur die Kreation oder die Strategie gefeiert wurde. Wann wird mal ein Berater gefeiert? Sehr selten. Ist es eigentlich auch schon so, von der Branche und von der Industrie kann man da eigentlich als Berater nicht gewinnen?
Und wobei ja offensichtlich schon in anderen Ländern.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da ist das Selbstverständnis ein anderes. Da ist der Berater von Anfang an mit am Tisch, da läuft alles über die Beratung eigentlich. Die Beratung holt sich einfach nur die Talente ins Meeting, wenn gerade Kreation oder Strategie präsentiert wird. Also da ist der Berater so, the key go-to-person. Und das hat man weniger. Also hier ist es ja auch ganz oft, dass man gleich mit der Kreation spricht oder gleich mit der Strategie, dass der Berater wirklich aus Projektmanagement minimiert wird.
Mhm. Glaubst du, dass gute Berater auch gute Projektmanager sein müssen? Oder ist das letztlich auch ein Gewerk, was sich ein Stück weit splitten lässt, je nachdem, wo wer seine Schwerpunkte hat? Oder sagst du, naja, das braucht schon durch die Nähe im Alltagsgeschäft, entsteht eigentlich erst die Nähe zum Kunden, die Expertise und daraus eine Beratungskompetenz?
Ja, es gibt ja unterschiedliche, also jede Agentur macht es anders. In manchen Agenturen gibt es Projektmanager und Accountmanager, in anderen gibt es nur Accountmanager oder nur die Beratung. Ich glaube, es ist schwer, ein guter Berater zu sein, ohne das Projektmanagement zu verstehen. Mhm. Weil nur wenn ich das Handwerk verstehe, und das ist irgendwo das Projektmanagement, kann ich nur ein guter Berater sein.
Ich finde, es ist auch eine Trockenübung, weißt du, weil sonst der oder die Projektmanagerin ist den ganzen Tag mit dem Team, mit dem Kunden am Ringen und so weiter im Austausch. Und dann fliegt man so, weiß ich nicht, einmal die Woche oder alle zwei Wochen ein und hat so einen Metablick drauf. Das ist ja auch für den Kunden komisch, der selber auch total involviert ist. Also woher soll denn dein Know-how kommen, den Kunden zu beraten, die Schwingungen mitzubekommen, die Sätze, die zwischen den offiziellen Terminen fallen, die dir eigentlich erst helfen? Also sozusagen, was ist das Briefing hinter dem Briefing? Das kriegst du ja nicht, weil du dich alle zwei Wochen in Zug setzt und da mal hinfährst, sondern weil du in den Gesprächen das irgendwie aufgreifst. Aber ich glaube, es geht dabei auch um eine große Aufmerksamkeit. Wie du schon gesagt hast, das Zuhören, sich darauf einlassen. Und meine Erkenntnis ist schon vielleicht auch durch, weiß ich nicht, Teams-Calls, immer mehr Druck, Effizienz, Geschwindigkeit, vielleicht auch wirtschaftliche Lage. Alles ist so sehr auf das eine Thema fokussiert. Jetzt hat man das geklärt und dann klick und dann geht es gleich wieder weiter. Aber dieses wirkliche Interesse, sich auf Themen einlassen, Zeit zu nehmen, ich glaube schon, daraus müssen wir eigentlich auch wieder neue Kraft schöpfen. Und das für uns ein Stück weit wieder, also das Prinzip der Achtsamkeit in der Beratung, fände ich, glaube ich, ganz schön.
Total. Das sind ja alles die Regeln oder die Abläufe, die wir gelernt haben, die ja auch funktionieren, die werden aber teilweise als strikte Regeln gesehen. Und ich glaube, da brauchen wir einfach mehr Flexibilität, sich auf den Kunden, was du eben gerade gesagt hast, auf den Kunden einzulassen. Wirklich nach dem Gefühl, also ich bin auch wirklich, ich höre auf mein Gut-Feeling und entscheide sehr viel danach. Was braucht er? Wir sind letztendlich Menschen, it's a people's business. Und ich glaube, das haben wir ab und zu mal vergessen. Sich auf die Teams, auf die Kunden, auf die Partner einzulassen. Und ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr Flexibilität und vielleicht ein bisschen weniger Regeln oder mehr Regeln, aber flexiblere Regeln, um den ganzen Bums nach vorne zu bringen.
Mhm. Du hast ja, das ist ein gutes Stichwort, ne? Bums nach vorne bringen, Can-Do-Mentalität. Und du hast ja auch vorhin so dieses, ich bin eine Macherin. Ne? Und es ist so, ich glaube, also ich fühle das zutiefst. Und trotzdem realisiere ich auch immer, dass nicht jeder das möchte oder kann. Also diese Sachen hinterfragen, das Disruption-Prinzip leben. Es gibt auch Menschen, die sich damit irgendwie überfordert fühlen. Das könnte man ja sagen, ja gut, dann ist vielleicht Agentur nicht das richtige Biotop, weil da muss es so sein. Also passend auch zu diesem Lack of Innovation. Also sind es im Prinzip, so wie du auch das Team planst, einfach Menschen an relevanten Impulsstellen, die das immer mal wieder challengen, hinterfragen, auf neue Gedanken kommen und dass es dann eher die Kompetenz ist, die Menschen mitzunehmen, ihnen beim Ausprobieren ein gutes Gefühl zu geben. Also wie bekommen wir eben auch alle dazu, diese Dinge zumindest mal mit offenen Armen zu empfangen oder selber neugierig zu sein? Ist ja eine Kulturfrage.
Ja, ich glaube, es wäre falsch zu denken, dass alle so sein müssen. Ne? Ein Team ist ein Team. Also ich bin sehr, sehr schlecht mit Fußballbeispielen, aber man hat ja nicht nur Forwards oder Mittelfeldspieler oder Abwehr, man hat ja alle Spieler. Und so sehe ich eigentlich auch das Team. Solange wir ein paar Macher haben, die Impulse setzen und die anderen vielleicht mehr im Projektmanagement sind oder im intern organisieren, dann ist ja alles fein. Man braucht jetzt nicht nur alle Alpha-Leute, die
alle wollen das Tor schießen und nachher steht keiner mehr in der Abwehr. Das ist auch blöd, wenn die Kette nicht steht.
Genau, und deswegen muss man sich das Team als Ganzes angucken. Und ich hatte eine ganz tolle, mittlerweile auch Freundin im Team, wo ich damals immer wollte, hey, und ne, um Account-Direktorin zu werden, musste X, Y, Z machen, das fehlt dir noch. Und dann sagte sie mir so, Mathe, ich will nicht so werden wie du. ich bin happy, die beste Projektmanagerin oder Accountmanagerin zu sein, die du im Team hast. Ich will nur Sachen machen. Ich will nur Projekte von Anfang an betreuen, die durchs Ziel bringen und den Kunden happy machen. Und das ist doch wunderbar. Mhm. Deswegen, wir müssen nicht gucken, oh, wir müssen jetzt alle in die Richtung oder wir müssen alle jetzt so sein. Letztendlich sind wir ein Team und es braucht viele unterschiedliche Spieler, um erfolgreich zu sein. Und es bringt nichts, die Besten, also alle Goalies ins Team zu bringen, weil so schießt man auch kein Tor oder so schießen Leute ins eigene Tor. Deswegen muss man gucken, okay, welche Spieler habe ich und wie setze ich sie ein?
Sorry, das ist auch ein gutes... Nee, ich finde immer Sportbeispiele sind super, weil das kann man wahnsinnig gut nachvollziehen. Nein, ach das, also mit Angriff und Abwehr kann man ja erstmal nichts falsch machen und Torhüter kennt auch jeder. Ich meine, du plädierst ja auch dafür, apropos irgendwie Team und jeden in die richtige Rolle bringen, plädierst du dafür, eben auch stärker auf die jungen Talente zu setzen und sie auch mal in die erste Reihe zu schieben, zu befähigen, zu supporten. Und doch ist die Arbeit in Agenturen häufig noch sehr hierarchisch. Warum glaubst du, tun wir uns so schwer damit, die jungen Kolleginnen auch in Verantwortung zu bringen?
Angst? Ja. Ego? Ich weiß es nicht, weil, wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich von Anfang an ins kalte Wasser geschmissen worden bin. Und ich weiß, wie viel mir das gebracht hat und wie viel ich gelernt habe und wie ich schneller gewachsen bin. Und das wünsche ich mir jetzt, bin ich ein bisschen älter geworden, aber das wünsche ich mir für die nächste Generation. Und ich wäre ja blöd, wenn ich nicht auf die Zukunft setzen würde. Also das ist so das safest bet, was man machen kann. Und ich finde es auch schade, dass es in Pitches, auf den Bühnen, in Meetings immer die seniorigsten Leute sind. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, vielleicht war es Virgil Abloh, vielleicht auch wer anders, aber ich glaube, das war Virgil, der mal gesagt hat, wenn du jung bist, schaust du zu allen hoch. Und weil du von den ganzen Mastern lernen kannst oder von deinen Chefs lernen kannst. Aber dann kommt eine Zeit, sagen wir mal 30, 40, wo es ein bisschen falsch wäre, nur nach oben zu schauen. Da muss sich der Blick ein bisschen ändern und man muss auf die Jugend gucken. Denn da geht die Kultur ab, da findet die Innovation statt, da wird das Morgen geprägt. Und letztendlich, wenn man gut sein will, dann muss man ja am Puls der Zeit sein. Das heißt, da muss man anfangen, den Spagat zu machen, sich natürlich an den Leuten orientieren, die ein bisschen weiter in der Karriere sind oder im Leben und von denen lernen, aber gleichzeitig zu gucken, was abgeht und eigentlich in der Jugendkultur stattfindet. Und das ist nicht so, das ist auch irgendwo ein bisschen egoistisch, dass ich auf die jungen Talente setze, weil ich selbstrelevant sein möchte. Und das finde ich irgendwie eine spannende Perspektive und nach der versuche ich zu leben. Und es macht einfach auch wahnsinnig viel Spaß zu sehen, wenn jemand einfach ins kalte Wasser geschmissen wird und dann schwimmt. Und ich kenne das selber, das Gefühl, wenn man aus dem Meeting rauskommt und das erste Mal präsentiert hat, wenn man alleine ohne Senioren irgendwie ein Meeting geleitet hat oder die Kreation präsentiert hat. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Und das müssen wir mehr Leuten geben. Und ich finde, da finden auch die interessanteren Gespräche statt, ganz ehrlich.
Und wie gelingt dir das, Martha, dass also dieses Mindset und diesen Blick auch auf die Jugend, und du hast ja auch gesagt, da spielt sich doch alles ab, da ist eigentlich die Zukunft, auch die Impulse, der Zeitgeist, all das, was wir ja so dringend brauchen. Also wie schaffst du es, dieses Mindset zu skalieren in deiner Organisation? Also dass alle das so sehen und eben, selbst wenn sie ein Ego-Gefühl haben, das mal kurz hinter sich lassen. Ist es auch da wieder Vorleben, genauso wie das Beratungs-Mindset und das Selbstverständnis irgendwie wieder hervorzuholen?
Es ist ganz viel Vorleben. Es ist ganz viel Fragen, auch sagen so, ey Leute, ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade auf TikTok abgeht. Aber könnt ihr mir das erklären? Einfach auch sein eigenes Ego ein bisschen zurückstellen und sagen, ich weiß hier nicht alles. Und von ihnen einfach diese Offenheit, selbst diese Offenheit haben, von den Jüngeren zu lernen. Und also wir haben auch auf Instagram-Gruppen oder auf TikTok-Gruppen, wo wir einfach spontan Sachen teilen können, einfach auch viel Inspiration teilen. Selbst irgendwie Ausstellungen sich anschauen. Also ich liebe den oder einen Clip von Mike Murray, ne, wo er gesagt hat, wo ist the latest shit? Und das ist heutzutage immer noch wahr. So, man muss, wenn man Innovation haben möchte, wenn man neue Sachen machen möchte, dann muss man nach diesen Sachen suchen und sich Hilfe suchen, weil jeder ist ja auch in unterschiedlichen Bubbles unterwegs. Also ich interessiere mich viel für Design oder Mode oder Architektur, aber weniger Musik. Das ist nicht mein Steckenpferd. Aber da gibt es andere in der Agentur, die sich dafür interessieren. Und diese Kultur zu schaffen, wo man teilen kann, ohne Angst zu haben, ohne dass man denkt, oh Gott, ich werde gejudged, wenn ich jetzt hier irgendwie den Post teile, das befreit einfach so viel Energie und das macht einfach Spaß. Und so prägt man oder so, ja, gestaltet man.
Und sag mal, Marta, mit Blick so, ich sag mal, auf, das ist schon fast der Abschluss unseres Gesprächs. Ja, das geht so schnell. Wahnsinn. Wenn du jetzt mal so auch, weiß nicht, einerseits vielleicht auf deine Aufgabe, die du ja gerade erst gestartet hast, bei der du dir das Profil ja jetzt auch noch ein Stück weit selbst definieren kannst, aber auch ganz grundsätzlich gesprochen für die Agenturbranche. Was wären so Stellschrauben? Du hast vorhin Lack of Innovation genannt, wir haben viel über Kultur und Mindset gesprochen, über Vorleben. Die kleinen Dinge im Alltag, was sind so Mini-Handlungsfelder, wo du sagst irgendwie, das sind so meine, keine Ahnung, Top 3, Top 5, auf die ich jetzt als Agenturchef oder Chefin total viel Wert legen würde an eurer Stelle?
Also ich glaube, da gibt es so zwei Ebenen. Einmal als Branche würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen, das hört sich jetzt cheesy an, aber optimistischer und positiver werden. Also man sieht so viel Bashing, Gossip, Missgunst, Fingerpointing und das zieht einen runter. Jeder weiß immer alles irgendwie besser.
Das stimmt. Es gibt ein Rezept, sich weniger mit den anderen zu beschäftigen, by the way. Das ist auch ganz heilsam.
Ja, man trotzdem mit. Und ich frage mich dann ganz oft, wenn alle alles besser wissen, warum passiert hier so wenig? Also warum bringen wir also den ganzen Land und die Industrie nicht irgendwie nach vorne? Wo bleibt denn die Innovation? Und wir sagen ja auch unseren Kunden, hey, in den schweren Zeiten, und das sind gerade schwere Zeiten, wir brauchen mehr Optimismus, wir brauchen mehr Positivität, wir brauchen mehr Zusammenhalt. Wo machen wir das denn in der Branche? Da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir mehr zusammenarbeiten, mehr uns gegenseitig feiern, fördern und sagen, hey, das hast du richtig toll gemacht. Und by the way, hier ist ein Kontakt von einer Person, die dir beim nächsten Projekt helfen kann. Und da sind wir einfach zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Und da müssen wir, ja, da müssen wir einfach einen Gang oder fünf hochschalten. Und das genauso bei der Innovation, bei der Inspiration. Da geht noch mehr und da passiert natürlich schon viel. Aber ich glaube, wir müssen auch aus unserer Bubble rausgehen. Ich hatte ja auch das Glück, vorher mehr im Entertainment- und Culture-Marketing-Bereich zu arbeiten. Und da war es, also das war auch ein interessantes Agenturmodell, wo wir ein kleines Fix-Team hatten und sehr, sehr viel mit Freelancern gearbeitet haben, wo wir wirklich ein Netzwerk aufgebaut haben, wo wir uns dann einfach die Expertise reingezogen haben, wann wir sie auch benötigt haben. Und wir haben dann einfach auch mit Eventagenturen oder Freelancern gearbeitet, mit Sneakerheads aus Tokio, Paris und New York, aber auch aus Hannover. dass man einfach guckt, wo sitzen die Leute, die sich bestimmt für bestimmte Themen interessieren und wie kann man die reinbringen? Und ich glaube auch, ne, wie wir briefen und wie wir an Projekte rangehen, müssen wir ändern, damit einfach auch was anderes rauskommt. Weil wenn wir genauso briefen wie immer, wird ziemlich sicher ein TVC out of home und ein paar Social Ads raus.
Du meinst, weil immer schon die Antwort mitgebrieft wird?
Irgendwie schon. Und da würde ich mir auch offenere Briefings wünschen. Aber so sind wir irgendwie geschult als Industrie. So wurde der Kunde erzogen, so wurden wir erzogen. Und das müssen wir aufbrechen. Und da zum Beispiel bei dem Thema Briefing, weil es ein wichtiges Thema ist, warum können wir nicht einfach sagen, hey, das sind die Ziele oder die Probleme, die wir lösen müssen. Und dann es ist eine carte blanche, wie wir diese Ziele irgendwie an das diese Ziele haben.
Ne? Und wir hatten das bei Kühne, das war das beste Briefing meines Lebens, irgendwie Make Gen Z Love Rotkohl.
Das ist
ein geiles Briefing. Das war das Briefing, fertig, perfekt.
Ja, mega.
Aber du musst dich auch trauen als Kunde, das hat sie in dem Fall, die Tina Müller, dass du es auf einen Satz verdichtest. Wir haben ja auch Briefings, sind 20 Seiten lang. Das heißt, am Ende such dir was aus. Und ich glaube auch die Konsequenz im Briefing zu sagen, das ist die Essenz, darum geht es mir wirklich, das landet auch selten auf unserem Tisch.
Ja, weil das kostet Zeit und die meisten Leute haben die Zeit nicht oder wollen sich die Zeit nehmen. Aber das ist ja nicht Weg A oder B. Man kann ja auch so wie immer briefen, aber oder was Neues briefen, aber mit angezogener Handbremse. Oder so wie immer briefen, aber dann ein bisschen mehr Spielraum geben, weil Kommunikation funktioniert heutzutage einfach anders. Deswegen müssen wir anders briefen, uns anders aufstellen als Agentur und auch über den Tellerrand schauen, weil das ist jetzt nicht mehr so klassische Werbeagentur mit Kampagnen. Das ist fragmentierter, wir konsumieren anders und das ist ja auch eine wunderschöne Sache. Wir müssen dann uns aber auch...
Das ist doch schön. Also Neuland ist immer gut, anstrengend, aber das ist, ich finde das schön.
Ich finde das auch schön und das ist auch wichtig und so lernt man. Also so lernen wir ja alle was dazu, aber man muss sich darauf einlassen. Aber ich glaube, das ist auch das Ziel, von TBWA und von mir wirklich diese Plattform zu schaffen, damit all das passieren kann und dass all dem Raum gegeben wird oder geben werden kann, ja.
Martha, dann wünsche ich dir richtig viel Freude, mal mindestens in den ersten 100 Tagen, wo man ja ganz viele wichtige Weichenstellungen macht. Und ich bin gespannt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, was du erzählst, was das Lack of Innovation macht, also gar nicht mal bei dir, das war ja eher eine grundsätzliche These. Und dann, welche Baby-Steps ihr gemacht habt mit großem Impact. Ich danke dir sehr, hat viel Freude gemacht.
Vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal.
Unbedingt.